Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Heute ist nämlich Samstag, der 7. November.
Joe Biden takes the lead in Pennsylvania, a major, major development right now.
Dramatic and potentially decisive. The president cannot win re-election without Pennsylvania and without Georgia. Overnight, Georgia flipped blue. Seconds ago, Pennsylvania flipped to the blue. You cannot understate this moment. If that continues, not only do you have a lead, but you build a lead.
Trotz der CNN-Jubelfanfare, es hat auch in der vergangenen Nacht noch keine Wahlentscheidung in den USA gegeben. Georgia, Nevada, North Carolina und Alaska noch nicht zu Ende ausgezählt. Was es aber gibt, ein Vorsprung für Joe Biden, der sich vergrößert hat. Wenn er Pennsylvania für sich entscheiden kann, wonach es im Moment eben aussieht, dann gehört ihm das Weiße Haus. Obwohl Donald Trump mehr Stimmen auf sich vereinen konnte als bei der Wahl 2016. Obwohl Trump Florida holte, Ohio und Texas, Staaten, auf die man im Biden-Lager gesetzt, naja, zumindest doch gehofft hatte. Am frühen Morgen unserer Zeit, nachdem sich die Dinge in Pennsylvania also zum für ihn Guten gewendet haben, wandte sich Joe Biden an das amerikanische Volk. Es war so ungefähr 5 Uhr unserer Zeit. Er erklärte sich nicht wie Trump zum Sieger, aber er erklärte sich zum baldigen Sieger.
My fellow Americans, we don't have a final declaration of victory yet. But the numbers tell us it's clear. Tell us a clear and convincing story. We're going to win this race. Just look at what has happened since yesterday. We're on track to over 300 electoral votes, electoral college votes. And look at the national numbers. We're going to win this race with a clear majority with the nation behind us. 74 million votes. That's more than any presidential ticket has ever gotten in the history of the United States of America.
Seine Rede war angesichts der so knappen Mehrheitsverhältnisse in diesem gespaltenen Land auch eine Handreichung an das Amerika, das Joe Biden nicht gewählt hat.
I've never been more optimistic about the future of this nation. There is no reason we can't own the 21st century. We just need to remember who we are. This is the United States of America. There's never been anything we've been unable to do, unable to accomplish, when we've done it together. I hope to be talking to you tomorrow. I want to thank you all, and may God bless you, and may God protect our troops. Good night.
Gestern Morgen habe ich bei fast demselben Sachstand, was die Wahlmänner angeht, mit Sigmar Gabriel gesprochen. Und wir haben gesprochen über die Situation in Amerika, über seine erste Begegnung mit Joe Biden, über das, was diese amerikanische Wahl für unser Land und für Europa bedeuten wird. Wir haben aber auch gesprochen über die Lehren, die die SPD und vielleicht wir alle als bürgerliche Zivilgesellschaft ziehen sollten. Aus diesem so knappen Ergebnis, aus den polarisierten Debatten der vergangenen Monate, die wir ja auch bei uns kennen. Wir haben Reflexionen angestellt, auch über den oft verächtlichen Ton, in dem in den Metropolen über die Menschen auf dem Land gesprochen wird. Viele nennen es Provinz, was doch in Wahrheit Heimat ist. Sigmar Gabriel ist, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, der ehemalige Außenminister unseres Landes, der ehemalige Vizekanzler, der langjährige Vorsitzende der SPD. Und ich dachte, es könnte Sie interessieren, was ein Mann wie er in dieser Situation zu sagen hat. Eine kluge und inspirierende, im Kopf unabhängige Analyse erwartet Sie. Wenn das kein Versprechen ist. Los geht's! Einen schönen guten Morgen, Sigmar Gabriel.
Guten Morgen, Gabor Steingart.
Herr Gabriel, haben Sie eigentlich Mitleid mit Donald Trump?
Nein, das wäre jetzt wirklich ein bisschen übertrieben. Das habe ich nicht, weil, sagen wir mal, er hat eine Politik betrieben der Konfrontation und der Polarisierung und ist jetzt in Teilen natürlich auch ihr Opfer.
Gleichwohl kennt kaum einer besser das Gefühl des Machtverlustes wie Sie. In Ihrem Fall hat nicht der Wähler, nur die eigene Partei Ihnen den Stuhl vor die Tür gestellt. Wie fühlt sich das an? Am ersten Tag, wenn man gewahr wird, dass die Insignien und nicht nur die Insignien, die Macht weg ist.
Ja, das ist, glaube ich, nicht vergleichbar. Das ist natürlich, wenn einem das in der eigenen Partei passiert, ist es vielleicht sogar noch unangenehmer, weil jeder, der zur Wahl antritt, weiß, dass er eine solche Wahl auch verlieren kann. Aber ich glaube, bei ihm ist was anderes passiert. Der Gustav Heinemann, der frühere erste Bundespräsident der SPD in der Bundesrepublik, hat mal gesagt, wir sind Gewählte und nicht Erwählte. Und ich glaube, Trump hat sich für den Erwählten gehalten. Der hat diese, sag mal, zumindest im Kopf muss sowas ja klar sein, dass man auf Zeit nur gewählt ist und dass das irgendwann vorbei sein kann. Das erinnert dann nicht daran, dass man den Machtverlust selber immer noch als unangenehm, als verletzend, als
ungerecht,
als Kränkung empfindet. Das ist dann auch immer noch alles da, weil wir sind halt Menschen und keine Maschinen. Aber ich glaube, es hilft schon, sich mindestens mal intellektuell klar darüber zu sein, dass das, was wir machen, zeitlich begrenzt ist. Das kann mal früher und mal später zu Ende sein, aber es ist irgendwann zu Ende. Und so ein Satz wie der von Heinemann, ich habe mir den jedenfalls damals gemerkt und habe mir auf meinem Schreibtisch eine Erinnerung daran stehen gehabt, dass das hilft, nicht zu tief abzustürzen. Und ich glaube, Trump hält sich wirklich für einen Erwählten.
Wenn man sich allerdings seine Wahlveranstaltung und seine Begegnung mit seinen Anhängern anschaut, dann kann man nachvollziehen, warum er das denkt. Er löst mehr Emotionen aus als ein deutscher vergleichbarer Politiker, als die Kanzlerin beispielsweise. Das ist ja eine fast religiöse, fanatische Followerschaft, wie man sie sonst nur aus dem Popgeschäft von Teenagern kennt. Because once I'm not here, there's nobody else to protect you. That I can tell you.
Thank you. Eines der Probleme in den Vereinigten Staaten ist, aus den politischen Parteien sind Feinde geworden. Das Mehrheitswahlsystem der USA funktioniert so lange ganz gut, solange das so links und rechts der Mitte tendiert, die beiden Parteien. Wenn die an die Ränder gehen, wenn die sich gegenseitig als Feinde erachten, dann beginnt erstens eine ganz andere Emotionalisierung und zweitens glaubt man dann, wenn der andere drankommt, wenn man selber verliert, dann ist das nicht nur ein normaler Prozess von Mehrheit und Minderheit, sondern dann geht das ganze Land in Gefahr. Dann überhöht man den Wechsel. Dann ist das der Untergang der Nation. Und dann ist man bereit, zu Mitteln zu greifen, die manchmal gar nicht mehr legitim sind, weil man sich ja in einer Selbstverteidigungsposition befindet oder glaubt, man müsse ja das Land retten vor dem absoluten Chaos. Und das ist die Gefahr, wenn politische Parteien die Polarisierung so vorantreiben, dass sich Feindschaften entwickeln und dass der andere zur Gefahr für die Nation wird. Dann kann man zwar schöne Emotionalisierungen auf Veranstaltungen erleben, das mag wohl sein, aber man hinterlässt ein Land, das tief gespalten ist, und Donald Trump hat diese Spaltung nicht begonnen, aber er hat sie enorm vorgesetzt.
Aber es gibt ja eine Zivilgesellschaft, die wir ja zumindest gerne zivile Gesellschaft nennen. Die hat die Polarisierung der Politik vorbereitet, gerade in Amerika. Wie viel Verachtung seitens der Eliten kann der ländliche Raum, können die einfachen Menschen, die eigentlich wollen, dass alles bleibt, wie es ist, vertragen? Muss man sich angesichts der Ereignisse ja auch fragen.
Also jedenfalls gab es seit geraumer Zeit in den Vereinigten Staaten eine Bewegung, die das Gefühl hatte, die da oben, wir hier unten. Ich will ein bisschen dem Eindruck entgegentreten, das seien so ein bisschen ungebildete und nicht ganz so kluge Leute. Das stimmt nicht. Das geht quer durch Amerika. Ich bin in West Virginia gewesen, nachdem Trump das erste Mal gewonnen hatte, und bin ein paar Tage da unterwegs gewesen. Das war ein Land, 83 Jahre von Demokraten regiert. Ein strammer Unionist State, also mit starken Gewerkschaften. Und der wurde dann auf einmal mit über 40% von Trump geholt und ist jetzt wieder an ihn gegangen. Mhm. Und ich traf auf Leute, erstens gut ausgebildete Leute aus allen Berufen, freundlich, deutschfreundlich, europafreundlich. Die einte allerdings alle eines. Das tiefe Misstrauen gegen die da in Washington und die absolute Sicherheit, dass ihr Leben, die Art, wie sie zu leben, ihre Lebensbedürfnisse bei denen da in Washington weder bekannt noch sich irgendjemand dafür interessiert. Das war das einigende Band. Und einer von denen sagte mir, die 2016er Wahl sei eine Can You Hear Me Now Wahl gewesen. Nach dem Motto, wir haben es euch jetzt so oft zu verstehen gegeben, ihr habt es nie begriffen, jetzt wählen wir mal einen, den könnt ihr nicht mehr übersehen. Und ein paar von denen hatten gesagt, aus dem gleichen Motiv hätten sie übrigens auch mal Obama gewählt. Mhm. West Virginia hat eine sehr stark weiß dominierte Bevölkerung.
Die fast wählte 90%.
Aber, ja, die wählte aber Obama, weil auch er nicht aus dem Establishment kam. Er kam nicht aus Washington. Er wurde gegen die Führung seiner Partei aufgestellt, kam aus Chicago. Auch das war schon ein Signal, wie unzufrieden war mal mit den politischen und wirtschaftlichen und wohl auch medialen Eliten. Der Washington steht dann gleichzeitig für Städte wie New York, also für die Ballungszentren, für die liberalen urbanen Zentren.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht nur Washington, es ist die Wall Street und große Teile New Yorks, es sind San Francisco und Los Angeles, es sind die prosperierenden Städte des Silicon Valley, die sich offenbar ja auf dieses Leben nicht mehr verständigen können, das eine Mehrheit in der Mitte Amerikas aber bevorzugt.
Ja, und vor allen Dingen, Menschen haben den Eindruck, dass trotz aller Leistung es ihnen nicht gelingt, ein Leben zu führen, das auch zu jedenfalls akzeptablem Wohlstand führt, also jetzt nicht reich werden. Aber ich meine, die OECD, also die Vereinigung der Industriestaaten, hat ja gerade in letzter Zeit die soziale Mobilität untersucht. Und die Vereinigten Staaten sind das Land, in dem man am einfachsten und am sichersten den Lebensweg eines Kindes vorhersagen kann, indem man sich den Beruf und die soziale Situation der Eltern anschaut. Weil es fast keine soziale Mobilität mehr gibt. Und das im Land des American Dream, wo der berühmte Spruch vom Tellerwäscher zum Millionär, vielleicht nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, aber doch wenigstens zu einem gut verdienenden Mittelstandseinkommen, dass das eben nicht mehr stattfindet. Eine sehr soziale Immobilität, trotz harter Arbeit und trotz Leistung. Und dann passieren solche Dinge wie eine sinkende Lebenserwartung von Männern im ländlichen Raum. Sinkende Lebenserwartung in einem der reichsten Länder der Erde. Wodurch ausgelöst? Durch Drogenkonsum. Aber nicht durch Drogenkonsum mit illegalen Drogen, sondern weil es in Amerika möglich war, schon bei kleinsten Schmerzmitteln opiathaltige Schmerzmittel zu verschreiben. Darüber gerieten die Menschen in Abhängigkeit. Irgendwann zahlte die Krankenversicherung das Medikament nicht mehr und dann stiegen sie auf die preiswertere Alternative Heroin um. Das ist eine signifikante Entwicklung. Und die Menschen, die wir getroffen haben in solchen Drogenberatungsstellen, die sagten uns, naja, ist doch klar, die Pharmalobby sei so stark, dass so etwas, was in Europa übrigens verboten ist, in Amerika erlaubt wäre. Ich kann gar nicht beurteilen, ob das im Einzelnen stimmt. Aber die Stimmungslage ist, die kümmern sich nicht um uns.
Wir haben natürlich noch über vieles andere gesprochen. Zum Beispiel über Franziska Giffey und was sie der heutigen SPD zu bieten hat, was dieser heutigen SPD womöglich fehlt. Und wir haben gesprochen über Sigmar Gabriels Rat an die Europäische Union. Das alles gibt es, ja, leider kostenpflichtig als Sonderpodcast auf thepioneer.de. Warum kostenpflichtig? Weil guter Journalismus erst recht, wenn er wie bei uns werbefrei ist, aufwendig produziert wird. Er braucht Produzenten, er braucht Redakteurinnen und Redakteure, Techniker und Menschen, die das dann alles auch noch organisieren. Das alles kostet Geld und darum würde ich mich freuen, wenn Sie einfach dabei sind bei dieser Mission. Werden Sie ein Pionier. Genießen Sie jetzt dieses Wochenende am besten mit diesem schönen und inspirierenden Podcast. Und nicht vergessen, bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.